Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute Abend stellen wir den Walberberger Buchautor Hans Grugel vor, der von seinen besonderen Begegnungen mit Indianern erzählt. Aber dazu gleich mehr nach der Musik. Ich freue mich, Sie heute durch das Programm begleiten zu dürfen. Mein Name ist Hanne Gregory. Ja, nun ist der Walberberger Buchautor Hans Grugel mit einem nicht alltäglichen Thema bei uns zu Gast. Der pensionierte Lehrer hat sich schon vor Jahrzehnten für das Leben der Indianer interessiert und deren Kultur und Lebensweise kennengelernt. In seinen zwei Bänden »Mit Indianern leben« beschreibt er seine diversen Begegnungen mit verschiedenen Indianerstämmen in ihren Reservaten in New Mexico und Arizona. Über seine Eindrücke und Erlebnisse berichtet der 81-jährige Autor nun im Gespräch mit Otto Ganser. Und dazu schicken wir Sie kurz musikalisch mit auf die Reise.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Grugel. Ich freue mich, dass Sie zu uns ins Studio Merten gekommen sind. Sie haben es ja gar nicht weit. In Walberberg leben Sie. Und wir haben es ja gerade schon gehört. Und wir haben gerade etwas Musikalisches gehört, was zu diesem Thema ganz gut passt, zu den Indianern. Und ehe ich jetzt dazu komme, mit Ihnen zu sprechen, wie Sie selbst dazu gekommen sind und dass das schon ganz früh angefangen hat, die Frage: Das war jetzt Musik, die Sie besonders schätzen und wo Sie das Gefühl haben, damit kann man am besten zeigen, einen Teil der Kultur der Indianer auf diese Weise akustisch zu präsentieren.
Das ist richtig. Ich möchte, bevor wir weitere Themen zum Bereich Indianer ansprechen, feststellen, die Indianer gibt es so natürlich nicht, aber auf dem Colorado-Plateau und im Gebiet des Rio Grande-Tales leben die Pueblo-Indianer. Und diese Pueblo-Indianer sind stolz darauf, Indianer genannt zu werden. Sie nennen sich zum Teil sogar Red Indians, also rote Indianer, Rothäute. Und in diesem Lied von Rex Allen haben wir ja auch gehört, Son, don't go to the Indians, also Junge, geh nicht zu den Indianern hin. Das ist also aus der Sicht der Pueblo-Indianer eine merkwürdige Diskussion, dass Weiße glauben, das Wort Indianer würde sie diffamieren. Das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, sie sind stolz darauf. Also wenn wir jetzt heute Abend über Indianer reden, dann meinen wir im Wesentlichen diesen Bereich von New Mexico und Arizona. Die anderen Völker, die weit weg wohnen aus dieser Region, also an der Ostküste oder in Kanada oder so etwas, kann sein, dass die sich lieber Native Americans oder Indigenous nennen, aber wir reden von Indianern.
Also wir stellen fest, das ist kein Schimpfwort für Sie und für uns. Also ein richtiger Begriff, ein treffender Begriff, weil die Menschen dort sich selbst so bezeichnen.
So ist es. Sie bezeichnen sich auf allen amtlichen Schreiben so. Man sieht an Plakaten, zum Beispiel wenn man eine Reservation betritt, steht da Indian Reservation oder an den Casinos, Indian Gaming is working for America oder for New Mexico. Es ist überhaupt kein Schimpfwort. Im Gegenteil, sie sagen, wir entscheiden selber, wer uns beleidigt und wer nicht. Und das Wort beleidigt uns auf gar keinen Fall, sagte mein Freund mir zum Beispiel immer.
Ja, wir wollen aber jetzt einen Schritt zurückgehen. Sie haben sich ja seit Ihrer Kindheit und Jugend ja mit Indianern befasst. In Ihrer Kindheit fing das Interesse an. Woran lag das? Gab es da irgendwelche Bücher, die Sie gelesen haben?
Ja, das ist also ein langes Kapitel, das ich in Kurzform des Buches natürlich darlege, wie man dazu kommt, über natürlich Karl May, über Gerstecker, über Wörishöfer und dann später über Dee Brown, sich mit den Indianern zu befassen. Und ich bin auch sehr früh schon in den 1970er Jahren in Amerika gewesen, habe immer schon Kontakt zu Indianern gesucht und gepflegt. zu diesen Büchern, das ist vielleicht das Spannende, bin ich deshalb gekommen, weil, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren, wenn Gesprächsrunden irgendwo waren und ich war mittendrin, das Thema ganz, ganz schnell von den Anwesenden, die zum Teil mit mir durch Amerika gefahren sind, denen ich Amerika als Reiseleiter zeigen konnte, von denen wird ganz schnell dann ja das Gespräch auf Indianer kam dann sehr schnell, sodass meine Tochter manchmal sagte, das Z-Thema, also Sunni-Thema, das lassen wir heute mal aus. Also es ging wirklich immer, immer und sehr häufig um Indianer.
Ja, jetzt sind wir schon mitten beim Thema. Also Sie haben die zwei Bände geschrieben mit dem Titel Mit Indianern leben. Ja, wie kam es dazu, dass Sie mit den Indianern gelebt haben? Sie haben auch Schüleraustausche gemacht mit Ihrer Schule vor vielen Jahren. Sie haben als Reiseleiter Menschen durch die Reservate der Indianer geführt. Sie haben viele Kontakte gehabt. Sie waren dort sehr oft und haben diese Kultur der Indianer und ihr Leben schätzen gelernt und auf eine ganz besondere Weise irgendwie liebgewonnen.
Das ist richtig. Also ich habe 20 Jahre lang einen Schüleraustausch mit der Sunni High School, mit Acoma und mit Laguna geleitet und sehr viele Schüler aus dem Raum Bornheim-Brühl sind mit mir, ungefähr 200 im Laufe der Zeit in Amerika gewesen, und die Gegenbesuche waren dann auch im darauffolgenden Jahr immer in Deutschland. Die Kultur der Pueblo-Indianer, vor allen Dingen der Sunnis, die hat mich ganz, ganz schnell fasziniert, weil die noch intakt ist, weil die überhaupt nichts zu tun hat mit dem, wie beispielsweise wir in der Geschichte, wir Europäer, vor allen Dingen wir Deutschen oder Schweizer oder Franzosen, Indianer sehen, nämlich als Noble Savages, als Naturburschen, die in einer heilen, fast heiligen Welt leben. Das stimmt überhaupt nicht. Sie sind auch keine Öko-Heiligen, um der Natur willen pflegen und instand halten. Sie sind aber auch nicht das, was die Anglos, die Amerikaner mit ihnen machen, nämlich sie als Drunken Indians bezeichnen, von denen man sich entfernt halten muss. Son don't go to the Indians, also geh niemals zu den Indianern. Ich habe oft erlebt in Amerika, dass die Leute mich ja fast für verrückt gehalten haben, dass wir zu den Indianern hingefahren sind, dass wir dort 3 oder 4 Wochen gelebt haben. Das war beim ersten Austausch sogar so, dass ein Fernsehteam uns empfing und nicht wahrhaben wollte, dass wir dahin fahren wollten. Die wollten uns unbedingt in Dallas zum Beispiel in einer Highschool unterbringen, damit wir ja nicht zu den Indianern kamen. Polizisten haben gesagt, was, ihr fahrt zu den Indianern, um Gottes Willen, haut ab, wir verzichten auf das Protokoll, ihr seid bestraft genug, wenn ihr zu den Indianern fahrt. Alles das ist völliger Unsinn, wenn man auf die Reservationen der Indianer, der Pueblo-Indianer fährt. Das sieht anders aus, wenn man zu den Sioux oder den Dakota oder zu den Ojibwas oder den Huronen, irgendwo zu anderen Indianern fährt. Die Welt der Pueblo-Indianer ist eine wunderbare, heile Welt, weil sie ihre Kultur noch haben und weil sie ihre Religion haben. Und die kennenzulernen, das ist faszinierend.
Ja, und darüber sprechen wir dann gleich weiter mit diesem spannenden Thema über die Indianer, die Sie in Ihren Reservaten kennengelernt haben. Ja, Herr Grugel, Sie sind also viel dorthin gereist in die Reservate der Indianer und haben die Menschen so kennengelernt, wie sie im Alltag auch leben und zu finden sind, und ihre Kultur, ihre Bräuche, ihre Religion. Da gab es doch bestimmt viele Erlebnisse oder Dinge, die Sie vielleicht auch erstaunt haben, vielleicht zumindest in der ersten Zeit, als Sie das noch nicht so gut kannten, wie die Menschen leben. Und Sie haben da einiges auch schätzen gelernt, was uns unterscheidet. Aber Gemeinsamkeiten gibt es auch, aber das können Sie am besten erzählen. Was war so einschneidend für Sie
Ich muss zunächst mal sagen, alles das, was ich in diesen beiden Bänden schreibe, basiert einerseits natürlich auf dem, was ich persönlich erlebt habe, was meine Tochter, die immer mich begleitet hat, erlebt hat, aber auch, was die Schüler gesehen haben, aufgeschrieben haben, sodass also das Wissen über die Kultur breit gefächert ist. Für mich am beeindruckendsten oder faszinierendsten war, dass die Sunni, auch die Laguna und Akuma, alles unter religiösem Gesichtspunkt sehen. Für die steht deren Religion über allem, und zwar in jedem Augenblick, in jeder Tat, in jeder Bewegung. Immer ist die Religion das Entscheidende. Und in die Religion einbezogen wird die Tradition. Tradition beruht auf dem, was die Vorfahren schon gemacht haben. Daraus resultiert also ein wirklich frommes Volk, das die Riten bewahrt, das die Traditionen bewahrt und die Verstorbenen, die Ahnen, mit einbezieht, respektiert. Das ist etwas Fantastisches. Und das ist immer das, was sie uns vorhalten. Die sagen immer, Christentum ist super. Christentum, die christliche Lehre ist toll. Aber ihr habt doch nur den Sonntags-Jesus und den doch nur für eine Stunde. Während wir rund um die Uhr fromm sind. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man vom Wesen her sagen kann. Vom Äußeren her, wenn man in ein Pueblo kommt, sieht man sofort, das ist ein anderes Volk. Das ist ein Volk, das die Kunst in allen Dingen ja, wirklich verehrt. Sie sehen überall Gemälde, Dekorationen, Ausgestaltungen. Es sind Kränze mit Ristras, egal, also mit Pflanzen da. Man hat immer das Gefühl, man bewegt sich in einem Dorf voller Künstler. Und so heißen noch eine ganze Reihe von Büchern, die über Sunni geschrieben worden sind. Das ist ein Volk von Künstlern. Dann erlebt man, wenn man hinkommt, diese Öfen, diese Hornos, die großen Backöfen, die vor allen Dingen, wenn sie betätigt werden, also wenn die Brote darin gebacken werden oder wenn irgendwelche anderen Fleischsachen gebacken werden, einen Duft verströmen, den man im Leben nicht vergisst. Dieses Pinienholz, das würzige Pinienholz. Und dann sieht man, weil die Frauen nur die Öfen bedienen, viele Frauen immer drumherum stehen. Das ist immer eine malerische Situation. Und wenn man dann fotografieren darf, wenn man sich vorher die Fotografiererlaubnis eingeholt hat oder wenn man die Leute so gut kennt, dass man das gar nicht mehr braucht, wie wir das natürlich nach vielen Jahrzehnten oder vielen Jahren durften, dann ist das schon eine tolle Sache. Nicht? Man kommt sich manchmal vor, als wäre man in Tausend und einer Nacht. Das ist die schöne Seite. Aber es gibt auch andere Seiten bei diesen Pueblo-Indianern. Das ist die Ausübung der Religion durch die Kachina-Tänze. Das ist eigentlich das Besondere an der Religion und an der Kultur. Das sind also Männer, Tänzer, die maskiert tanzen in großen Gruppen und die Darsteller oder Inkarnationen von Verstorbenen und von Göttern sind, die in einem Bereich etwa 40 Kilometer entfernt von Sunni in ihrem Himmel leben und als Geister, wenn die Tänze anstehen, in diese Darsteller hineinfahren und verkörpert werden. Und diese Kachinas, so heißen die, denen begegnet man auch überall im Südwesten als Puppen, als kleine Puppen, als Nachbildungen eben dieser Kachina-Tänzer. Und das Tolle in Sunni ist, dort dürfen Weiße den Kachina-Tänzen zugucken. In allen anderen der insgesamt 20 Pueblos dürfen die Weißen das nicht. Wenn ich also in einer Zeitschrift lese, wer eine Reservation betritt, muss von einem Indianer geführt werden, habe ich letzte Woche noch gelesen, dann ist das nicht richtig. Nur wenn in den Pueblos Kachina-Tänze sind, außer in Sunni, dann dürfen Weiße nicht zugucken. In Sunni dürfen sie das.
Ja, also da gibt es viele Besonderheiten, die Sie erlebt haben. Es gibt auch so ganz alltägliche Dinge, die sehr wichtig sind. Zum Beispiel haben Sie erfahren, dass die Menschen keinen Regenschirm brauchen oder eben sich richtig freuen, wenn es regnet. Ich meine, wir freuen uns auch bei trockenen Sommern, die wir erlebt haben inzwischen. Aber bei ihnen ist, bei den Indianern ist es mehr ausgeprägt. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges für sie. Und da merkt man die besondere Naturverbundenheit, dass der Regen zur Natur ja gehört, zum Leben gehört.
Ja, das bringt uns zu einem Thema, das schwierig von außen zu verstehen ist. Die Indianer, in diesem Fall wieder immer die Pueblo-Indianer, sind keine Naturschützer. Sie sind keine Öko-Freaks, sondern sie sind fromme Menschen. Sie tanzen, damit der Regen kommt. Die Verbindung ist die, sie tanzen so intensiv in der Plaza als Kachina-Tänzer, dass die eigentlichen Kachinas, also die Himmelsbewohner, das hören und dass sie dann als Wolke kommen und regnen und Fruchtbarkeit bringen. Das heißt also, die Naturverbundenheit der Indianer hat immer etwas mit der Religion zu tun. Ich mache das mal an einem ganz anderen, einfachen Beispiel. Wenn man die Tänzer sieht, die haben viele, viele Adlerfedern. Der Kopfschmuck besteht aus Adlerfedern, überall Adlerfedern. Woher haben sie die? Sie haben sie, weil sie die Adler in Käfigen halten. Und zwar die Adler, die ansonsten in der Natur nicht überleben könnten, die ein Auge verloren haben oder nicht mehr fliegen können oder so etwas. Aber sie halten die nicht, damit sie die Natur schonen, sondern damit die Adler ihnen die Federn geben, damit sie ihre religiösen Tänze durchführen können. Das ist immer so. Die Indianer sind überhaupt keine Naturschützer, wenn man das so will, obwohl man das von außen her sieht. Aber sie sind nur religiös orientiert und sie brauchen die Natur, damit sie ihre Religion durchführen können. Sie sind allerdings der Meinung, dass in allen Naturerscheinungen Göttliches vorhanden ist. Das heißt, ihre Religion ist holistisch. Das Heilige ist in allem vorhanden. In jedem Teil, das zum Beispiel auch von Menschen gemacht wird, eine Puppe. Oder ein Teppich, der von Menschen gemacht wird, enthält ja den Geist des Schöpfers, also des Menschen in dem. Und deshalb verehren sie das Ganze, weil der Geist da drin steckt.
Wir machen jetzt mal ein bisschen Musik und dann sprechen wir weiter über dieses spannende Thema. Bei mir im Studio Merten ist Hans Krugel aus Walberberg, Autor der zwei Bände mit Indianern leben. Und wir haben eben schon ein bisschen Hintergrundinformationen, nicht nur ein bisschen, ganz viel Hintergrundinformationen über Ihre Begegnungen mit Indianern gehört und möchten jetzt ein bisschen mehr noch darüber sprechen, was wir vielleicht, wir Europäer oder, wie man so schön sagt, die weißen Menschen von den Indianern lernen können. Da gibt es doch bestimmt viele Sachen, die Sie erlebt haben, wo Sie sagen, das ist uns verloren gegangen.
Ja, also zunächst mal, wir Weiße, wir Deutschen, werden von den Sunnis Chemakwe genannt, die Deutschen. Was wir von Indianern grundsätzlich lernen können, ist ja das, was man in der Philosophie Prädestination nennt. Die Indianer sind sehr gelassen im Umgang mit dem, was ihnen passiert. Wer in eine Reservation, wieder, wie gesagt, auf dem Colorado-Plateau kommt oder Rio Grande, der wird sich wundern, wenn er das mit europäischen Maßstäben sieht, wie arm das Ganze wirkt. Und die Indianer wären tödlich beleidigt, was sie sind, was ich erfahren habe, wenn jemand kommt und sagt, ihr seid arm dran. Sie sind nicht arm dran, sondern sie nehmen das gelassen hin und sie sagen, wir sind reich, wir sind an kulturellen Dingen reich. Wir haben die Lieder, wir haben die Tänze, wir haben die Gebete, wir haben die vielen Opfer, die wir bringen. Tagtäglich wird ja Mutter Erde geopfert. Wir sind reich und wir sind nicht arm dran.
Ja, Lieder, das Stichwort. Vielleicht hört man im Hintergrund mal ein bisschen von Musik, da können Sie auch etwas zu sagen, das spielt ja eine ganz wichtige Rolle auch bei den Indianern Musik. Ja.
Die Flöte, die man im Hintergrund hört, die Indienflut, wird gespielt von Carlos Nakai. Das ist der berühmteste Flötenspieler, das ist ein Navajo. Der ist jetzt so 75 Jahre alt und er hat viele, viele Nachfolger bekommen. Mittlerweile sind viele, zum Beispiel Fernando Celicion ist ein Zuni mit Weltbedeutung. Viele Indianer spielen diese traditionellen Melodien und manchmal begleitet mit der Trommel, manchmal begleitet mit Rasseln. Das gehört auch zu der Kultur dazu. Was können wir noch lernen, außer der Gelassenheit? Wichtig ist, dass der Indianer den Augenblick nutzt. Das Leben im Jetzt, das ist ihm wichtig. Was er jetzt gerne tun möchte, das wird getan. Nicht, dass vielleicht in 3 Minuten oder in einer Stunde möglich ist. Das hat bei uns zum Beispiel bei dem Schüleraustausch immer zu großen Problemen geführt. Hat dazu geführt, dass manche Leute, wenn die Gruppe abfuhr, mit dem Fahrrad kamen und die Lehrerin drüben, meine Partnerin, gesagt hat, komm, steig ein, wir müssen zum Flugzeug. Und die gesagt haben, nö, jetzt nicht, jetzt habe ich Spaß am Fahrradfahren. Oder wir hatten einmal einen Austauschpartner bei uns, bei mir zu Hause, den L. Wir waren verabredet mit dem Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in Bonn. Und er las ein Buch. Und er sagte, nö, jetzt nicht, jetzt muss ich erst das Buch zu Ende lesen. Vielleicht kann er ja zu mir kommen. Das heißt also, das Leben im Jetzt, den Augenblick genießen, das ist wichtig. Auch das ist wieder religiös bedingt. Denn jeder Zuni hat die Lebensphase vorherbestimmt. Im Himmel gibt es Linien, die wurden den Zunis auch ihrer Schöpfungsgeschichte nach gezeigt, die Lebenszeit darstellen. Und niemand kann die Lebenszeit verlängern, kann sie auch nicht verkürzen. Er kann wohl die Lebenszeit gestalten. Also er kann zum Arzt gehen, wenn er krank ist, und er wird dann ein besseres Leben haben. Aber der Arzt kann ihn nicht das Leben verlängern. Die Medizinleute, die sie auch haben, Medizinbünde, genauso wie sie ein Krankenhaus haben mit westlichen Ärzten, sind nicht dafür da, das Leben zu verlängern, ihrer Religion nach, sondern sie sind nur dafür da, das Leben glücklicher zu machen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Jetzt zum Beispiel bin ich in der Corona-Zeit gewesen und auch in den Epidemien, die sie alle erlebt haben in den Jahrzehnten vorher. Dazu gehört, dass sie einen großen Optimismus haben. Sie sehen alles positiv. Das ganze Leben beruht darauf, alles positiv zu sehen. Keine negativen Gedanken, bei nichts. Wenn jemand einen Krug herstellen will, wenn einer einen Ofen backt, wenn einer eine Mahlzeit zurecht macht, er muss alles immer positiv sehen. Böse, kritische Gedanken sind vom Übel. Die darf man nicht haben. Der Erfolg davon ist auch, man kommt auch immer in den Himmel, wenn man Zuni ist. Niemand kommt in die Hölle. Das kann ich ganz schnell erzählen. Ich habe mit einem Kollegen ja oft darüber gesprochen, wie das so im Christentum ist und wie das in der Zuni-Religion ist. Und ich habe dann gesagt, von der Hölle und vom Fegefeuer, die Antwort war immer, Hölle finde ich prima für euch Christen. Wir brauchen keine, wir kommen alle in den Himmel.
Ja, ich wollte jetzt aber noch dazwischen fragen, das war ja dann, Sie haben ja schon ein Beispiel genannt, als die Zuni-Indianer bei Ihnen hier in Walberberg waren und Sie nach Bonn gefahren sind. Das war doch bestimmt dann der Alltag in der Zeit, wo die hier waren, bestimmt sehr, sehr ungewohnt, weil hier ja alles mehr geregelt ist und anders vorbestimmt ist und dann auch mit der Pünktlichkeit und mit ähnlichen Sachen. Das war doch bestimmt sehr, sehr gewöhnungsbedürftig für die Zeit, wo Sie hier waren.
Ja, also für die Indianer war das eigentlich die größte Erfahrung, dass sie hier getaktet leben sollten. Ja. Die kamen zwar hierhin, weil sie wussten, in Deutschland haben die Leute alle eine Uhr. Sie hatten die auch gebraucht, haben sie die nie. Sondern sie haben sich wie in Zuni und Laguna auch nach dem Sonnenstand gerichtet. Und das war, weil ja hier die Sonne im Sommer, im Juni zum Beispiel, um 10:30 oder so etwas unterging. Und in Zuni immer so um 7:45, war das ein Riesenproblem, sie zu einer einer bestimmten Zeit zum Beispiel zum Essen zu bringen oder zur Bahn zu bringen. Also der Umgang mit der Zeit war für sie äußerst schwierig. Und das haben sie oft gesagt, das haben wir hier in Deutschland gelernt. Offensichtlich seid ihr deshalb materiell so reich, weil ihr euch nach der Zeit richtet. Das gibt's bei uns nicht. Bei uns gibt es Verabredungen, die werden eingehalten. Aber wann das ist, mein Gott, das spielt überhaupt keine Rolle. Zeit spielt keine Rolle. Das ist sogar so schlimm, dass Dinge, die vor 100 Jahren passiert sind und die immer noch erzählt werden, in der Tradition erzählt werden, von denen gar nicht so als weit entfernt gesehen werden, sondern die erzählen einem das, als wäre es gestern gewesen. Das ist also, für mich war das eine der frappierenden Sachen. Die erzählten, dass irgendeine Theatergruppe ihr großes Fest Chalaku nachgestellt hat. Und waren böse darüber. Und ich denke mich, das war letzte Woche sicher. Und frag danach und dann kommt dann raus, das war 1920, irgendwo weit weg. Also der Umgang mit der Zeit ist ja wirklich ein Riesenproblem. Und das, was sie anschneiden mit dem Regen, das ist natürlich klar. Sie tanzen um Fruchtbarkeit. Und die Fruchtbarkeit im Südwesten, also in diesem trockenen Gebiet, heißt, es muss regnen. Und wenn es regnet, dann geht es der Erde gut. Aber mittlerweile gibt es ja überall Geschäfte. Mittlerweile sagen sie mir immer, nach den Regen brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr so sehr. Aber die Fruchtbarkeit brauchen wir. Und die Fruchtbarkeit, die beziehen wir jetzt auf Tiere und auf Menschen. Wir brauchen also viele fruchtbare Frauen. Man macht extra Wallfahrten zum Santo Niño, damit die Frauen fruchtbar werden. Es geht um Vermehrung. Und das ist ein Riesenproblem mittlerweile auch geworden, weil es natürlich zum Beispiel Lehrerinnen gibt, auch Sunni-Lehrerinnen, die nach Sunni kommen und sagen, wir müssen Verhütung machen. Denn das war ein Riesenproblem, wenn plötzlich Frauen zu uns nach Deutschland kamen, die schwanger waren. Also Kinder, die schwanger waren. Aber das ist, wenn die Kinder auf der Welt sind, in Sunni kein Problem. Die werden versorgt, die haben ein Dach über dem Kopf, die Großfamilie sorgt für alles. Der soziale Zusammenhang halt, der ist unglaublich beeindruckend, sodass, wenn man in einen Haushalt reinkommt, man gar nicht weiß, wo sind eigentlich die Eltern, zu wem gehören die Kinder. Die werden von allen liebevoll umsorgt.
Ja, Herr Grugel, wir sind weiter beim Thema Indianer und natürlich ist es auch so, Sie haben eben von vielen positiven Elementen gesprochen, von deren Kultur, die wir bewundern können und wo wir vieles von lernen können. Aber Sie haben aber auch Probleme heutzutage, die nicht von der Hand zu weisen sind, die massiv sind oder auch ja vielleicht irgendwann bewältigt werden können, aber Sie haben da mehr Einblick.
Man muss sagen, die Religion der Sunni ist nur für sie und sie ist auf einen beschränkten Raum ausgerichtet und innerhalb dieses Raumes sind alle Dinge heilig. Das heißt, die Religion ist verortet. Der Himmel liegt ungefähr 35 Kilometer entfernt, in den sie nach dem Tod hinkommen. Und dieser Himmel besteht aus einem See. Und unter dem See ist eine Halle, in dem dann die Menschen, wenn sie gestorben sind, tanzen. Und das ist ein Riesenproblem jetzt bei dem Klimawandel. Wenn der See austrocknet, geht ihnen ihr Himmel verloren. Sie haben einen heiligen Salzsee, da haben sie lange drum gekämpft, dass sie den wiederbekommen. Der liegt etwas außerhalb der Reservation. Die Reservation ist ungefähr 30 mal 30 Kilometer breit, also im Quadrat. Und diese beiden, der Himmel und der Salzsee, sind also außerhalb dieser Reservation. Aber es werden regelmäßig Pilgerfahrten oder Wallfahrten dahin unternommen. Wenn also jetzt der Klimawandel ihnen diese beiden Räume nimmt, dann ist ihre Religion in Gefahr, dann ist ihre Identität in Gefahr. Und das wäre eine Katastrophe für die Sunni dort. Andere Probleme, die sie haben, es ist jetzt natürlich Corona. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, sie leben in der Großfamilie. Das ist ein Kommen und Gehen immer gewesen. Und wenn jetzt einer dort Corona hat, ist natürlich das halbe Pueblo angesteckt. Das Ergebnis war, es sind eine ganze Reihe von auch Schülern, die hier in Deutschland waren und ihren Familien durch Corona ums Leben gekommen. Letzte Woche noch jemand. Dann habe ich gesagt, Sie haben diese Prädestinationsempfinden, also alles ist vorherbestimmt. Das heißt, die Impfverweigerer sind in großer Zahl vorhanden. Die lassen sich nicht impfen. Ein guter, der Sohn eines Freundes ist vor 3 Wochen an Corona gestorben, weil er sich nicht hat impfen lassen. Also Corona ist ein Riesenproblem. Dann ist das Abschotten durch diese Pandemie so stark ausgeprägt, dass sie beispielsweise dieses alte Problem, also wie komme ich an Alkohol, Alkohol darf auf der Reservation nicht verkauft werden, aber es darf eingeführt werden, aber man muss es in der Stadt holen, musste also ungefähr 35 Meilen fahren bis nach Gallup, um Alkohol zu bekommen, das geht jetzt nicht mehr. Weil das Pueblo abgeschottet ist, auch die Stadt Gallup abgeschottet. Mhm. Aber was funktioniert, ist offenbar der Schmuggel mit Crystal Meth, also mit solchen Drogen. Ergebnis, ja. Viele Leute haben jetzt sind abhängig geworden von den Drogen. Ergebnis, die Suizidrate ist gestiegen. Ein junger Mann, den ich sehr gut kenne, hat sich letzte Woche aufgehängt mit Crystal Meth. Nächstes großes Problem ist der Verlust der Sprache. Als wir anfangs dahin kamen, konnten die kaum Englisch. Es wurden also extra Klassen eingerichtet in Kindergärten, in Vorschulen. Es wurden Lehrer eingestellt, damit die Sunni-Kinder Englisch lernen würden. Mittlerweile hat sich das gedreht. Jetzt sprechen sie alle Englisch und Sunni muss jetzt gelehrt werden. Also der Verlust ihrer eigenen Sprache droht. Was immer noch an alten Problemen da ist, ist, sagen wir mal, die Feindschaft zu ihren Erbfeinden, zu ihren Nachbarn, zu den Navajos und zu den Apachen. Die schätzen sie als Person sehr, aber als Volk überhaupt nicht, weil sie selber sagen, das sind ja eigentlich gar keine Native Americans, das sind eigentlich gar keine Indianer, sondern die sind von Asien eingewandert, haben dort, als sie über die Landbrücke kamen, mit den Robben geredet, das hört man heute noch an ihrer Sprache, weil die immer sagen, wir Sunni und Hopi und Laguna, wir sind die eigentlichen Amerikaner, denn wir sind aus Mutter Erde über 4 Welten aufgestiegen auf diese Welt von Vater Sonne und Mutter Erde und Mutter Mond. Sie unterscheiden also sehr zwischen denen, genauso wie die Wissenschaftler beispielsweise zwischen den Pueblo-Indianern und den Prairie-Indianern unterscheiden. Ruth Benedict sagt, die Pueblo-Indianer sind auf Balance aus, auf Harmonie. Keiner darf hervorstechen, alle sind gleich. Sie sind apollinisch, während die wilden Prairie-Indianer dionysisch sind, also wie die Wilden rumtanzen, Individualisten sind. Das ist schon mal der große Unterschied zwischen den Indianervölkern Amerikas. Rundum, also die Sunnis sagen, wir dürfen unsere Identität nicht verlieren. Dafür müssen wir alles tun. Und dafür sind sie nach Deutschland gekommen, um den jungen Leuten klarzumachen, wie wertvoll ihre Kultur, ihre Religion ist, weil die Deutschen das geschätzt haben, gelernt haben von ihnen und geschätzt haben und zum Teil bewundert haben. Ich kann Ihnen sagen, wenn die Sunnis hier waren, dann saßen nach ein paar Jahren die Eltern schon immer auf heißen Kohlen und warteten darauf, dass die Sunnis endlich mal dahin gingen und dann jetzt ein Opfer brächten, also ein Erdopfer. Das heißt, die besten Stücke dessen, was sie gerade gegessen haben, entweder verbrannt haben als Brandopfer oder in der Erde vergraben haben. Das heißt, wir Deutsche haben von denen viele Dinge bewundernd übernommen.
Ja, ich muss jetzt langsam zum Schluss kommen. Unsere Sendezeit läuft uns weg, Herr Grugel. Das war alles ganz spannend. Aber jetzt zum Schluss möchte ich aber nicht vergessen, nochmal Ihr Buch zu erwähnen, Mit Indianern leben, so heißt der Titel. Das ist bei Ihnen zu bekommen oder in einigen Geschäften hier bei uns im Vorgebirge. Und wenn Sie das, liebe Hörer, das genau wissen wollen, dann melden Sie sich einfach hier bei uns im Studio Merten. Ich gebe Ihnen dann die weiteren Informationen zu diesem Buch. Ja, das ist ein zweibändiges Werk, was Sie geschrieben haben, mit rund 1000 Seiten. Ein spannendes Werk. Sie haben auch kürzlich einige Lesungen hier in der Region bei uns im Vorgebirge gemacht. und die waren ausverkauft. Also es interessiert viele Menschen. Wir können das empfehlen. Herr Grugel, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier bei mir im Studio Merten. Wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit allem, was mit den Indianern, die Sie kennengelernt haben, zu tun hat.
Dankeschön, und ich darf mit den Sunis sagen, Elakwa, danke, und Delaba, auf Wiedersehen.
Ja, das war Hans Grugel aus Walberberg, der viel Hintergrund und viele Randnotizen, auch was in diesem Buch von Ihnen zu finden ist, gesprochen hat. Mit Indianern leben, so heißt sein Buch, und ich darf mich damit verabschieden. Ich sage damit Tschüss, und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal, Ihr Otto Ganser.